NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Matic liest wieder aus dem Roman Der Prozess von Franz Kafka, heute die 8. von 19 Folgen. Der Prozess, der gegen Josef K. geführt wird, scheint sich immer mehr ins Ungreifbare zu verflüchtigen. Denn am Morgen seines 30. Geburtstags wurde er von zwei Männern, den Wächtern Franz und Willem, verhaftet. Sie konnten ihm aber nicht sagen, welches Vergehens er sich schuldig gemacht hat. Es sei die Schuld, die das Gericht anzieht. Vor dem Tribunal hat er gegen die demütigende Behandlung, die ihm widerfahren ist, Beschwerde geführt und dabei auch Franz und Willem unter anderem der Korruption beschuldigt. Das einzig greifbare Ergebnis aber ist, dass die beiden nun in einer Rumpelkammer seines Bankinstituts mit Ruten gezüchtigt werden, und zwar von einem Mann, der Prügler genannt wird. Die Schreie der Gezüchtigten rufen die Bankdiener herbei, aber K. bemüht sich, den Vorfall zu vertuschen.
K. hatte schnell die Tür zugeworfen, war zu einem der Hoffenster getreten und öffnete es. Das Schreien hatte vollständig aufgehört. Um die Diener nicht herankommen zu lassen, rief er: »Ich bin es!« »Guten Abend, Herr Prokurist«, rief es zurück. »Ist etwas geschehen?« »Nein, nein«, antwortete K. »Es schreit nur ein Hund auf dem Hof.« Als die Diener sich doch nicht rührten, fügte er hinzu: »Sie können bei Ihrer Arbeit bleiben.« Um sich in kein Gespräch mit den Dienern einlassen zu müssen, beugte er sich aus dem Fenster. Als er nach einem Weilchen wieder in den Korridor sah, waren sie schon weg. K. aber blieb nun beim Fenster. In die Rumpelkammer wagte er nicht zu gehen, und nach Hause gehen wollte er auch nicht. Es war ein kleiner viereckiger Hof, in den er hinuntersah. Ringsherum waren Büroräume untergebracht. Alle Fenster waren jetzt schon dunkel, nur die obersten fingen einen Widerschein des Mondes auf. K. suchte angestrengt mit den Blicken in das Dunkel eines Hofwinkels einzudringen, in dem einige Handkarren ineinander gefahren waren. Es quälte ihn, dass es ihm nicht gelungen war, das Prügeln zu verhindern. Aber es war nicht seine Schuld, dass es nicht gelungen war. Hätte Franz nicht geschrien? Gewiss, es musste sehr wehgetan haben, aber in einem entscheidenden Augenblick muss man sich beherrschen. Hätte er nicht geschrien, so hätte K. wenigstens sehr wahrscheinlich noch ein Mittel gefunden, den Prügler zu überreden. Wenn die ganze unterste Beamtenschaft Gesindel war, warum hätte gerade der Prügler, der das unmenschlichste Amt hatte, eine Ausnahme machen sollen? K. hatte auch gut beobachtet, wie ihm beim Anblick der Banknote die Augen geleuchtet hatten. Er hatte mit dem Prügeln offenbar nur deshalb ernst gemacht, um die Bestechungssumme noch ein wenig zu erhöhen. Und K. hätte nicht gespart. Es lag ihm wirklich daran, die Wächter zu befreien. Wenn er nun schon angefangen hatte, die Verderbnis dieses Gerichtswesens zu bekämpfen, so war es selbstverständlich, dass er auch von dieser Seite eingriff. Aber in dem Augenblick, wo Franz zu schreien angefangen hatte, war natürlich alles zu Ende. K. konnte nicht zulassen, dass die Diener und vielleicht noch alle möglichen Leute kämen und ihn in Unterhandlungen mit der Gesellschaft in der Rumpelkammer überraschten. Diese Aufopferung konnte wirklich niemand von K. verlangen. Wenn er das zu tun beabsichtigt hätte, wäre es ja fast einfacher gewesen, K. hätte sich selbst ausgezogen und dem Prügler als Ersatz für die Wächter angeboten. Übrigens hätte der Prügler diese Vertretung gewiss nicht angenommen, da er dadurch, ohne einen Vorteil zu gewinnen, dennoch seine Pflicht schwer verletzt hätte und wahrscheinlich doppelt verletzt hätte, denn K. musste wohl, solange er im Verfahren stand, für alle Angestellten des Gerichts unverletzlich sein. Allerdings konnten hier auch besondere Bestimmungen gelten. Jedenfalls hatte K. nichts anderes tun können, als die Tür zuschlagen, obwohl dadurch auch jetzt noch für K. durchaus nicht jede Gefahr beseitigt blieb. Dass er noch zuletzt Franz einen Stoß gegeben hatte, war bedauerlich und nur durch seine Aufregung zu entschuldigen. In der Ferne hörte er die Schritte der Diener. Um ihnen nicht auffällig zu werden, schloss er das Fenster und ging in der Richtung zur Haupttreppe. Bei der Tür zur Rumpelkammer blieb er ein wenig stehen und horchte. Es war ganz still. Der Mann konnte die Wächter totgeprügelt haben. Sie waren ja ganz in seine Macht gegeben. K. hatte schon die Hand nach der Klinke ausgestreckt, zog sie dann aber wieder zurück. Helfen konnte er niemandem mehr und die Diener mussten gleich kommen. Er gelobte sich aber, die Sache noch zur Sprache zu bringen und die wirklich Schuldigen, die hohen Beamten, von denen sich ihm noch keiner zu zeigen gewagt hatte, soweit es in seinen Kräften war, gebührend zu bestrafen. Als er die Freitreppe der Bank hinunterging, beobachtete er sorgfältig alle Passanten, aber selbst in der weiteren Umgebung war kein Mädchen zu sehen, das auf jemanden gewartet hätte. Die Bemerkung Franzens, dass seine Braut auf ihn warte, erwies sich als eine allerdings verzeihliche Lüge, die nur den Zweck gehabt hatte, größeres Mitleid zu erwecken. Auch noch am nächsten Tage kamen K. die Wächter nicht aus dem Sinn. Er war bei der Arbeit zerstreut und musste, um sie zu bewältigen, noch ein wenig länger im Büro bleiben als am Tag vorher. Als er auf dem Nachhausewege wieder an der Rumpelkammer vorbeikam, öffnete er sie wie aus Gewohnheit. Von dem, was er statt des erwarteten Dunkels erblickte, wusste er sich nicht zu fassen. Alles war unverändert, so wie er es am Abend vorher beim Öffnen der Tür gefunden hatte. Die Drucksorten und Tintenflaschen gleich hinter der Schwelle, der Prügler mit der Rute, die noch vollständig ausgezogenen Wächter, die Kerze auf dem Regal, und die Wächter begannen zu klagen und riefen: »Herr!« Sofort warf K. die Tür zu und schlug noch mit den Fäusten gegen sie, als sei sie dann fester verschlossen. Fast weinend lief er zu den Dienern, die ruhig an den Kopiermaschinen arbeiteten und erstaunt in ihrer Arbeit innehielten. »Räumt doch endlich die Rumpelkammer aus«, rief er, »wir versinken ja im Schmutz.« Die Diener waren bereit, es am nächsten Tag zu tun. K. nickte. Jetzt, spät am Abend, konnte er sie nicht mehr zu der Arbeit zwingen, wie er es eigentlich beabsichtigt hatte. Er setzte sich ein wenig, um die Diener ein Weilchen lang in der Nähe zu behalten, warf einige Kopien durcheinander, wodurch er den Anschein zu erwecken glaubte, dass er sie überprüfe, und ging dann, da er einsah, dass die Diener nicht wagen würden, gleichzeitig mit ihm wegzugehen, müde und gedankenlos nach Hause. Eines Nachmittags, K. war gerade vor dem Postabschluss sehr beschäftigt, drängte sich zwischen zwei Dienern, die Schriftstücke hereintrugen, K.s Onkel Karl, ein kleiner Grundbesitzer vom Lande, ins Zimmer. K. erschrak bei dem Anblick weniger, als er schon vor längerer Zeit bei der Vorstellung vom Kommen des Onkels erschrocken war. Der Onkel musste kommen, das stand bei K. schon etwa einen Monat lang fest. Schon damals hatte er ihn zu sehen geglaubt, wie er, ein wenig gebückt, den eingedrückten Panama-Hut in der Linken, die Rechte schon von Weitem ihm entgegenstreckte und sie mit rücksichtsloser Eile über den Schreibtisch hinreichte, alles umstoßend, was ihm im Wege war. Der Onkel befand sich immer in Eile, denn er war von dem unglücklichen Gedanken verfolgt, bei seinem immer nur eintägigen Aufenthalt in der Hauptstadt müsse er alles erledigen können, was er sich vorgenommen hatte, und dürfe überdies auch kein gelegentlich sich darbietendes Gespräch oder Geschäft oder Vergnügen sich entgehen lassen. Dabei musste ihm K., der ihm als seinem gewesenen Vormund besonders verpflichtet war, in allem Möglichen behilflich sein und ihn außerdem bei sich übernachten lassen. »Das Gespenst vom Lande«, pflegte er ihn zu nennen. Gleich nach der Begrüßung, sich in den Fauteuil zu setzen, wozu ihn K. einlud, hatte er keine Zeit, bat er K. um ein kurzes Gespräch unter vier Augen. »Es ist notwendig«, sagte er mühselig schluckend, »zu meiner Beruhigung ist es notwendig.« K. schickte sofort die Diener aus dem Zimmer mit der Weisung, niemand einzulassen. »Was hab ich gehört, Josef?« rief der Onkel, als sie allein waren, setzte sich auf den Tisch und stopfte unter sich, ohne hinzusehen, verschiedene Papiere, um besser zu sitzen. K. schwieg. Er wusste, was kommen würde, aber plötzlich von der anstrengenden Arbeit entspannt, wie er war, gab er sich zunächst einer angenehmen Mattigkeit hin und sah durch das Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite, von der von seinem Sitz aus nur ein kleiner dreieckiger Ausschnitt zu sehen war, ein Stück leerer Häusermauer zwischen zwei Geschäftsauslagen. »Du schaust aus dem Fenster«, rief der Onkel mit erhobenen Armen, »um Gottes Willen, Josef, antworte mir doch, ist es wahr, kann es denn wahr sein?« »Lieber Onkel«, sagte K. und riss sich von seiner Zerstreutheit los, »ich weiß ja gar nicht, was du von mir willst.« »Josef«, sagte der Onkel warnend, die Wahrheit hast du immer gesagt, soviel ich weiß. Soll ich deine letzten Worte als schlimmes Zeichen auffassen? Ich ahne ja, was du willst, sagte K. folgsam. Du hast wahrscheinlich von meinem Prozess gehört.
So ist es, antwortete der Onkel, langsam nickend.
Ich habe von deinem Prozess gehört.
Von wem denn? Fragte K.
Erna hat es mir geschrieben, sagte der Onkel. Sie hat ja keinen Verkehr mit dir. Du kümmerst dich leider nicht viel um sie. Trotzdem hat sie es erfahren. Heute habe ich den Brief bekommen und bin natürlich sofort hergefahren. Aus keinem anderen Grund, aber es scheint ein genügender Grund zu sein. Ich kann dir die Briefstelle, die dich betrifft, vorlesen. Er zog den Brief aus der Brieftasche. Hier ist es. Sie schreibt, Josef habe ich schon lange nicht gesehen. Vorige Woche war ich einmal in der Bank, aber Josef war so beschäftigt, dass ich nicht vorgelassen wurde. Ich habe fast eine Stunde gewartet, musste dann aber nach Hause, weil ich Klavierstunde hatte. Ich hätte gern mit ihm gesprochen, vielleicht wird sich nächstens eine Gelegenheit finden. Zu meinem Namenstag hat er mir eine große Schachtel Schokolade geschickt. Es war sehr lieb und aufmerksam. Ich hatte vergessen, es euch damals zu schreiben. Erst jetzt, da ihr mich fragt, erinnere ich mich daran. Schokolade, müsst ihr wissen, verschwindet nämlich in der Pension sofort. Kaum ist man zum Bewusstsein dessen gekommen, dass man mit Schokolade beschenkt worden ist, ist sie auch schon weg. Aber was Josef betrifft, wollte ich euch noch etwas sagen. Wie erwähnt, wurde ich in der Bank nicht zu ihm vorgelassen, weil er gerade mit einem Herrn verhandelte. Nachdem ich eine Zeit lang ruhig gewartet hatte, fragte ich einen Diener, ob die Verhandlung noch lange dauern werde. Er sagte, das dürfte wohl sein, denn es handle sich wahrscheinlich um den Prozess, der gegen den Herrn Prokuristen geführt werde. Ich fragte, was denn das für ein Prozess sei, ob er nicht irre. Er aber sagte, er irre sich nicht. Es sei ein Prozess, und zwar ein schwerer Prozess, mehr aber wisse er nicht. Er selbst möchte dem Herrn Prokuristen gerne helfen, denn dieser sei ein guter und gerechter Herr, aber er wisse nicht, wie er es anfangen sollte. Und er möchte nur wünschen, dass sich einflussreiche Herren seiner annehmen würden. Dies werde auch sicher geschehen und es werde schließlich ein gutes Ende nehmen. Vorläufig aber stehe es, wie er aus der Laune des Herrn Prokuristen entnehmen könne, gar nicht gut. Ich legte diesen Reden natürlich nicht viel Bedeutung bei, suchte auch den einfältigen Diener zu beruhigen, verbot ihm, anderen gegenüber davon zu sprechen und halte das Ganze für ein Geschwätz. Trotzdem wäre es vielleicht gut, wenn du, liebster Vater, bei deinem nächsten Besuch der Sache nachgehen wolltest. Es wird dir leicht sein, Genaueres zu erfahren und wenn es wirklich nötig sein sollte, durch deine großen, einflussreichen Bekanntschaften einzugreifen. Sollte es aber nicht nötig sein, was ja das Wahrscheinlichste ist, so wird es wenigstens deiner Tochter bald Gelegenheit geben, dich zu umarmen, was sie freuen würde.
Ein gutes Kind, sagte der Onkel, als er die Vorlesung beendet hatte und wischte einige Tränen aus den Augen fort.
K. nickte. Er hatte infolge der verschiedenen Störungen der letzten Zeit vollständig Erna vergessen, sogar ihren Geburtstag hatte er vergessen. Und die Geschichte von der Schokolade war offenbar nur zu dem Zweck erfunden, um ihn vor Onkel und Tante in Schutz zu nehmen. Es war sehr rührend und mit den Theaterkarten, die er ihr von jetzt ab regelmäßig schicken wollte, gewiss nicht genügend belohnt. Aber zu Besuchen in der Pension und zu Unterhaltungen mit einer kleinen 18-jährigen Gymnasiastin fühlte er sich jetzt nicht geeignet.
»Und was sagst du jetzt?« fragte der Onkel, der durch den Brief alle Eile und Aufregung vergessen hatte und ihn noch einmal zu lesen schien.
»Ja, Onkel«, sagte K., »es ist wahr.«
»Wahr?« rief der Onkel. »Was ist wahr? Wie kann es denn wahr sein? Was für ein Prozess, doch nicht ein Strafprozess.«
»Ein Strafprozess«, antwortete K.
»Und du sitzt ruhig hier und hast einen Strafprozess auf dem Halse?« rief der Onkel, der immer lauter wurde.
»Je ruhiger ich bin, desto besser ist es für den Ausgang«, sagte K. müde. »Fürchte nichts.«
»Das kann mich nicht beruhigen«, rief der Onkel. »Josef, lieber Josef, denke an dich, an deine Verwandten, an unseren guten Namen. Du warst bisher unsere Ehre. Du darfst nicht unsere Schande werden. Deine Haltung«, er sah K. mit schief geneigtem Kopf an, »gefällt mir nicht. So verhält sich kein unschuldig Angeklagter, der noch bei Kräften ist. Sag mir nur schnell, worum es sich handelt, damit ich dir helfen kann. Es handelt sich natürlich um die Bank.«
»Nein«, sagte K. und stand auf. »Du sprichst aber zu laut, lieber Onkel. Der Diener steht wahrscheinlich an der Tür und horcht. Das ist mir unangenehm. Wir wollen lieber weggehen. Ich werde dir dann alle Fragen, so gut es geht, beantworten. Ich weiß sehr gut, dass ich der Familie Rechenschaft schuldig bin.«
»Richtig«, schrie der Onkel, »sehr richtig. Beeile dich nur, Josef, beeile dich.«
»Ich muss nur noch einige Aufträge geben«, sagte K. und berief telefonisch seinen Vertreter zu sich, der in wenigen Augenblicken eintrat. Der Onkel in seiner Aufregung zeigte ihm mit der Hand, dass K. ihn habe rufen lassen, woran auch sonst kein Zweifel gewesen wäre. K., der vor dem Schreibtisch stand, erklärte dem jungen Mann, der kühl, aber aufmerksam zuhörte, mit leiser Stimme unter Zuhilfenahme verschiedener Schriftstücke, was in seiner Abwesenheit heute noch erledigt werden müsse. Der Onkel störte, indem er zuerst mit großen Augen und nervösem Lippenbeißen dabei stand, ohne allerdings zuzuhören, aber der Anschein dessen war schon störend genug. Dann aber ging er im Zimmer auf und ab und blieb hier und da vor dem Fenster oder vor einem Bild stehen, wobei er immer in verschiedene Ausrufe ausbrach wie: »Mir ist es vollständig unbegreiflich«, oder »Jetzt sagt mir nur, was soll denn daraus werden?« Der junge Mann tat, als bemerke er nichts davon, hörte ruhig K.s Aufträge bis zu Ende an, notierte sich auch einiges und ging, nachdem er sich vor K. wie auch vor dem Onkel verneigt hatte, der ihm aber gerade den Rücken zukehrte, aus dem Fenster sah und mit ausgestreckten Händen die Vorhänge zusammenknüllte. Die Tür hatte sich noch kaum geschlossen, als der Onkel ausrief: »Endlich ist der Hampelmann weggegangen. Jetzt können doch auch wir gehen. Endlich!« Es gab leider kein Mittel, den Onkel zu bewegen, in der Vorhalle, wo einige Beamte und Diener herumstanden und die gerade auch der Direktor Stellvertreter kreuzte, die Fragen wegen des Prozesses zu unterlassen. »Also, Josef«, begann der Onkel, während er die Verbeugungen der Umstehenden durch leichtes Salutieren beantwortete, »jetzt sag mir offen, was es für ein Prozess ist.« K. machte einige nichtssagende Bemerkungen, lachte auch ein wenig, und erst auf der Treppe erklärte er dem Onkel, dass er vor den Leuten nicht habe offen reden wollen. »Richtig«, sagte der Onkel, »aber jetzt rede.« Mit geneigtem Kopf, eine Zigarre in kurzen, eiligen Zügen rauchend, hörte er zu. »Vor allem, Onkel«, sagte K., »handelt es sich gar nicht um einen Prozess vor dem gewöhnlichen Gericht.« »Das ist schlimm«, sagte der Onkel. »Wie?«, sagte K. und sah den Onkel an. »Dass das schlimm ist, meine ich«, wiederholte der Onkel. Sie standen auf der Freitreppe, die zur Straße führte. Da der Portier zu horchen schien, zog K. den Onkel hinunter. Der lebhafte Straßenverkehr nahm sie auf. Der Onkel, der sich in K. eingehängt hatte, fragte nicht mehr so dringend nach dem Prozess. Sie gingen sogar eine Zeit lang schweigend weiter. »Wie ist es aber geschehen?«, fragte endlich der Onkel, so plötzlich stehenbleibend, dass die hinter ihm gehenden Leute erschreckt auswichen. »Solche Dinge kommen doch nicht plötzlich. Sie bereiten sich seit langem vor. Es müssen Anzeichen dessen gewesen sein. Warum hast du mir nicht geschrieben? Du weißt, dass ich für dich alles tue. Ich bin ja gewissermaßen noch dein Vormund und war bis heute stolz darauf. Ich werde dir natürlich auch jetzt noch helfen. Nur ist es jetzt, wenn der Prozess schon im Gange ist, sehr schwer. Am besten wäre es jedenfalls, wenn du dir jetzt einen kleinen Urlaub nimmst und zu uns aufs Land kommst. Du bist auch ein wenig abgemagert, jetzt merke ich es. Auf dem Land wirst du dich kräftigen, das wird gut sein. Es stehen dir ja gewiss Anstrengungen bevor. Außerdem wirst du dadurch dem Gericht gewissermaßen entzogen sein. Hier haben sie alle möglichen Machtmittel, die sie notwendigerweise automatisch auch dir gegenüber anwenden. Auf das Land müssten sie aber erst Organe delegieren oder nur brieflich, telegrafisch, telefonisch auf dich einzuwirken suchen. Das schwächt natürlich die Wirkung ab, befreit dich zwar nicht, aber lässt dich aufatmen.« »Sie könnten mir ja verbieten, wegzufahren«, sagte K., den die Rede des Onkels ein wenig in ihren Gedankengang gezogen hatte. »Ich glaube nicht, dass Sie das tun werden«, sagte der Onkel nachdenklich. »So groß ist der Verlust an Macht nicht, den Sie durch deine Abreise erleiden.« »Ich dachte«, sagte K. und fasste den Onkel unterm Arm, um ihn am Stehenbleiben hindern zu können, »dass du dem Ganzen noch weniger Bedeutung beimessen würdest als ich. Und jetzt nimmst du es selbst so schwer?« »Josef«, rief der Onkel und wollte sich ihm entwinden, um stehen bleiben zu können, aber Karl ließ ihn nicht. »Du bist verwandelt. Du hattest doch immer ein so richtiges Auffassungsvermögen und gerade jetzt verlässt es dich? Willst du denn den Prozess verlieren? Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du einfach gestrichen wirst und dass die ganze Verwandtschaft mitgerissen oder wenigstens bis auf den Boden gedemütigt wird. Josef, nimm dich doch zusammen. Deine Gleichgültigkeit bringt mich um den Verstand. Wenn man dich ansieht, möchte man fast dem Sprichwort glauben, einen solchen Prozess haben, heißt ihn schon verloren haben.« »Lieber Onkel«, sagte K., »die Aufregung ist so unnütz. Sie ist es auf deiner Seite und wäre es auch auf meiner. Mit Aufregung gewinnt man die Prozesse nicht. Lass auch meine praktischen Erfahrungen ein wenig gelten, so wie ich deine, selbst wenn sie mich überraschen, immer und auch jetzt sehr achte. Da du sagst, dass auch die Familie durch den Prozess in Mitleidenschaft gezogen würde, was ich für meinen Teil durchaus nicht begreifen kann, das ist aber Nebensache, so will ich dir gerne in allem folgen. Nur den Landaufenthalt halte ich selbst in deinem Sinn nicht für vorteilhaft, denn das würde Flucht und Schuldbewusstsein bedeuten. Überdies bin ich hier zwar mehr verfolgt, kann aber auch selbst die Sache mehr betreiben.« »Richtig«, sagte der Onkel, in einem Ton, als kämen sie jetzt endlich einander näher. »Ich machte den Vorschlag nur, weil ich, wenn du hier bliebst, die Sache von deiner Gleichgültigkeit gefährdet sah und es für besser hielt, wenn ich statt deiner für dich arbeitete. Willst du es aber mit aller Kraft selbst betreiben, so ist es natürlich weit besser.« »Darin wären wir also einig«, sagte K. »Und hast du jetzt einen Vorschlag dafür, was ich zunächst machen soll?« »Ich muss mir natürlich die Sache noch überlegen«, sagte der Onkel. »Du musst bedenken, dass ich jetzt schon 20 Jahre fast ununterbrochen auf dem Lande bin. Dabei lässt der Spürsinn in diesen Richtungen nach. Verschiedene wichtige Verbindungen mit Persönlichkeiten, die sich hier vielleicht besser auskennen, haben sich von selbst gelockert. Ich bin auf dem Land ein wenig verlassen, das weißt du ja. Selbst merkt man es eigentlich erst bei solchen Gelegenheiten. Zum Teil kam mir deine Sache auch unerwartet, wenn ich auch merkwürdigerweise nach Ernas Brief schon etwas Derartiges ahnte und es heute bei deinem Anblick fast mit Bestimmtheit wusste. Aber das ist gleichgültig. Das Wichtigste ist jetzt, keine Zeit zu verlieren.« Schon während seiner Rede hatte er, auf den Fußspitzen stehend, einem Automobil gewinkt und zog jetzt, während er gleichzeitig dem Wagenlenker eine Adresse zurief, K. hinter sich in den Wagen. »Wir fahren jetzt zum Advokaten Huld«, sagte er. »Er war mein Schulkollege. Du kennst den Namen gewiss auch. Nicht? Das ist aber merkwürdig. Er hat doch als Verteidiger und Armenadvokat einen bedeutenden Ruf. Ich aber habe besonders zu ihm als Menschen großes Vertrauen.« »Mir ist alles recht, was du unternimmst«, sagte K., obwohl ihm die eilige und dringliche Art, mit der der Onkel die Angelegenheit behandelte, Unbehagen verursachte. Es war nicht sehr erfreulich, als Angeklagter zu einem armen Advokaten zu fahren. »Ich wusste nicht«, sagte er, »dass man in einer solchen Sache auch einen Advokaten zuziehen könne.« »Aber natürlich«, sagte der Onkel, »das ist ja selbstverständlich, warum denn nicht? Und nun erzähle mir, damit ich über die Sache genau unterrichtet bin, alles, was bisher geschehen ist.« K. begann sofort zu erzählen, ohne irgendetwas zu verschweigen. Seine vollständige Offenheit war der einzige Protest, den er sich gegen des Onkels Ansicht, der Prozess sei eine große Schande, erlauben konnte. Fräulein Bürstners Namen erwähnte er nur einmal und flüchtig, aber das beeinträchtigte nicht die Offenheit, denn Fräulein Bürstner stand mit dem Prozess in keiner Verbindung. Während er erzählte, sah er aus dem Fenster und beobachtete, wie sie sich gerade jener Vorstadt näherten, in der die Gerichtskanzleien waren. Er machte den Onkel darauf aufmerksam, der aber das Zusammentreffen nicht besonders auffallend fand. Der Wagen hielt vor einem dunklen Haus. Der Onkel läutete gleich im Parterre bei der ersten Tür. Während sie warteten, fletschte er lächelnd seine großen Zähne und flüsterte: »8 Uhr, eine ungewöhnliche Zeit für Parteienbesuche. Huld nimmt es mir aber nicht übel.« Im Guckfenster der Tür erschienen zwei große, schwarze Augen, sahen ein Weilchen die zwei Gäste an und verschwanden. Die Tür öffnete sich aber nicht. Der Onkel und K. bestätigten einander gegenseitig die Tatsache, die zwei Augen gesehen zu haben. »Ein neues Stubenmädchen, das sich vor Fremden fürchtet«, sagte der Onkel und klopfte nochmals. Wieder erschienen die Augen. Man konnte sie jetzt fast für traurig halten. Vielleicht war das aber auch nur eine Täuschung, hervorgerufen durch die offene Gasflamme, die nahe über den Köpfen stark zischend brannte, aber wenig Licht gab. »Öffnen Sie«, rief der Onkel und hieb mit der Faust gegen die Tür. »Es sind Freunde des Herrn Advokaten.«
»Der Herr Advokat ist krank«, flüsterte es hinter ihnen.
In einer Tür am anderen Ende des kleinen Ganges stand ein Herr im Schlafrock und machte mit äußerst leiser Stimme diese Mitteilung. Der Onkel, der schon wegen des langen Wartens wütend war, wandte sich mit einem Ruck um, rief »Krank? Sie sagen, er ist krank?« und ging fast drohend, als sei der Herr die Krankheit, auf ihn zu.
»Man hat schon geöffnet«, sagte der Herr, zeigte auf die Tür des Advokaten, raffte seinen Schlafrock zusammen und verschwand.
Die Tür war wirklich geöffnet worden. Ein junges Mädchen, K. erkannte die dunklen, ein wenig hervorgewälzten Augen wieder, stand in langer weißer Schürze im Vorzimmer und hielt eine Kerze in der Hand. »Nächstens öffnen Sie früher«, sagte der Onkel statt einer Begrüßung, während das Mädchen einen kleinen Knicks machte. »Komm, Josef«, sagte er dann zu K., der sich langsam an dem Mädchen vorüberschob. »Der Herr Advokat ist krank«, sagte das Mädchen, da der Onkel, ohne sich aufzuhalten, auf eine Tür zueilte. K. staunte das Mädchen noch an, während es sich schon umgedreht hatte, um die Wohnungstüre wieder zu versperren. Es hatte ein puppenförmig gerundetes Gesicht, nicht nur die bleichen Wangen und das Kinn verliefen rund, auch die Schläfen und die Stirnränder. »Josef«, rief der Onkel wieder, und das Mädchen fragte er, »es ist das Herzleiden?« »Ich glaube wohl«, sagte das Mädchen. Es hatte Zeit gefunden, mit der Kerze voranzugehen und die Zimmertür zu öffnen.
Das war Folge 8 aus dem Roman Der Prozess von Franz Kafka, gelesen von Peter Matitsch. Eine Aufnahme, die beim ehemaligen SFB entstanden ist. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten. um 9 Uhr mit Wolfgang Berger. Die Polizei durchsucht seit heute früh bundesweit Moscheen und islamische Einrichtungen. Insgesamt finden nach NDR und WDR Informationen Razzien in 8 Bundesländern und mehr als 50 Objekten statt. Hintergrund ist ein Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Das betreibt auch die Blaue Moschee an der Außenalster. Dazu ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Das eindrucksvolle gekachelte Gebäude der Blauen Moschee an der Hamburger Außenalster gilt als architektonisch besonders gelungen und steht auf der Denkmalliste der Hansestadt. Doch im Innern der Moschee wird seit Jahren Hass gepredigt und Hetze verbreitet, sagt der Verfassungsschutz. Nach einer Durchsuchung der Moschee im November des vergangenen Jahres und nach Auswertung der dort gefundenen Unterlagen hat das Bundesinnenministerium nun den Trägerverein IZH der Moschee und seine Ableger vereinsrechtlich verboten. Seit dem Morgen wird nicht nur die Moschee durchsucht, auch weitere Objekte der Vereinsstruktur in Hamburg und den Bundesländern.